Lauterbach, Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Ninas und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 des Podcasts Einfach Europa. Ich bin Sebastian Raviol, ehemaliger Redakteur, und neben mir sitzt
Niklas Ninas, ich bin Abgeordneter im Europäischen Parlament, und heute gucken wir mal nach oben.
Genau, wir schauen nach oben, wir sprechen über den Weltraum und wir sprechen heute sogar über das Ende der Zivilisation. Aber wir könnten die Folge vielleicht auch schnell beenden, Niklas. Ich habe letztens gelesen, der Footballer Tyler Owens, der hat ein Statement rausgehauen, der hat gesagt, ich glaube nicht ans All. Der glaubt nicht an den Weltraum. Also wenn es da oben nichts gibt, Niklas, dann brauchen wir hier auch nicht lange rumreden.
Ja gut, hat mich gefreut. Schöne zweite Folge, das war gut. Also das ist jetzt doch nochmal, ich habe schon viel Quatsch gehört, aber das ist schon nochmal, ich hatte ja gedacht, dass du jetzt hier mit einem großen, also dass uns jetzt dieser Footballer mit einem großen wissenschaftlichen Diskurs überrascht, aber hat er vielleicht auch.
Ich fand es einfach krass, weil ich dachte, können wir uns nicht auf ein Mindestmaß an wissenschaftlichen Erkenntnissen noch einigen, auf der wir dann weiterarbeiten? Fand ich einfach krass. Aber kommen wir ein bisschen mehr zum Seriösen, zum Thema. Du bist Weltraumpolitiker und ich mache Kommunikation für dich und für deine Themen. Und ich spüre, ganz ehrlich gesagt, manchmal, wenn wir dazu kommunizieren, dass die Menschen sagen, gibt es jetzt nicht tausend andere politische wichtige Themen? Und ganz ehrlich gesagt, manchmal erwische ich mich auch bei dem Gedanken.
Ja, dann nennen wir 5 andere. Weil die Sache ist, und ich kann dir jedes Mal sagen, warum sie nicht wichtiger sind und warum sie wichtiger sind. Die Sache ist doch, gerade bei politischen Themen, du hast eine Parallelität von Dingen. Du hast viele Sachen, die wichtig sind. Aber zu sagen, dass Raumfahrt nicht wichtig wäre, zeugt aus meiner Sicht von einer absoluten Ignoranz und einfach Unwissenheit. Sorry to say, aber das ist halt, also mich wundert das auch nicht, weil viele Leute nicht wissen, wie abhängig wir eigentlich wirklich sind vom Weltraum und von der Raumfahrt. Und weil es einfach wahnsinnig, ja, nicht häufig erzählt wird. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen und dagegen anzukämpfen und einfach einerseits natürlich die Brisanz in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, warum es wichtig ist, aber auf der anderen Seite eben auch entsprechend zu handeln. Es ist ein extrem wichtiges Feld und die Folge heißt nicht ohne Grund Ende der Zivilisation, weil unsere, also ich würde so weit gehen und sagen, unsere globalisierte Gesellschaft basiert auf der Raumfahrt. Ohne Raumfahrt keine Globalisierung. Punkt.
Das ist ein hartes Statement. Wo ich dir auf jeden Fall zustimmen muss, ist, wenn ich auch Freunden erkläre, was du so machst, dann gibt's, dann sage ich Weltraum, dann gibt's immer dieselbe Reaktion, die Leute lachen oder die Leute sagen, ah, okay. Oder manche fragen ganz interessiert nach, aber alle miteinander, wenn ich ein paar Sekunden Zeit bekomme, um das zu erklären, wie viel Auswirkung das auf unseren Alltag eigentlich hat, sagen danach, wow, das ist interessant eigentlich, habe ich nicht gedacht.
Ja, wie gesagt, die Leute wissen es nicht. Und das ist halt das Ding, wir haben ja auch, kurzer Werbeblock, wir haben ja sehr, sehr coole Niki-Bücher produziert, so kleine Pixie-Bücher mit Infos über Raumfahrt, wie die überhaupt funktioniert. Die Idee dahinter war, dass wir gesagt haben, wir müssen nicht einfach nur Werbemittel produzieren, sondern wir müssen Leute aufklären. Das ist der erste Schritt. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass Leute verstehen, worum es überhaupt geht und warum das Ganze so relevant ist und so unglaublich wichtig. Und mir passiert das tatsächlich auch häufig, dass Leute dann halt erstmal nachfragen, erstmal ein bisschen interessiert sind oder halt auch natürlich, das ist ja erstmal was Besonderes, und halt vielleicht es auch ein bisschen absurd finden und dann sehr schnell realisieren, ui, hoppala, da habe ich wirklich unterschätzt, wo wir gerade eigentlich stehen.
Vielleicht noch ein kleiner Nachschub. Das Buch heißt Niki will zum Mars. Ist ganz eventuell angelehnt an einen Europaabgeordneten Niklas Ninas.
Nein, ist es
überhaupt nicht.
Ist es nicht. Und ich möchte auch hinzufügen, Niki ist auch deswegen ein cooler Name, weil er sowohl männlich als auch weiblich sein kann. Also Niki ist einfach ein kleines Vorbild für alle jungen Menschen, die sich mit Raumfahrt beschäftigen wollen. Und das ist nicht an mich angelehnt. Ist ja klar. Also man sieht mich ja auch dann in dem Büchlein, komme ich selber, habe ich eine kleine Cameo. Also von daher.
das mal als Teaser, aber lass uns mal zurück aufs Thema kommen.
Ja.
Wir haben gesagt, das Ende der Zivilisation. Wir haben gesagt, da oben geht gerade was ab. Also es kann da oben so richtig knallen im Weltraum und wir unten würden das hier sehr zu spüren bekommen. Aber bevor wir uns dieses Horrorszenario genauer anschauen, was läuft denn gerade im Weltraum, was unseren Alltag so betrifft?
Ja, gut, das ist natürlich eigentlich auch ein bisschen verbunden. Erstmal, wir haben halt einerseits, wir haben gerade die rasanteste Entwicklung in der Raumfahrt jemals, Punkt. Also einfach durch die Privatisierung werden Massen an Material hochgeschossen, es wird Massen an Sachen, an Technologien genutzt, es verändert sich gerade richtig, richtig viel. Es wird viel, viel billiger, Raumfahrt zu betreiben und das hat viele, viele Vorteile, das hat aber eben auch viele Risiken. Und erstmal so, und vielleicht kann man das auch so ein bisschen verbinden, was würde es bedeuten, wenn wir die Raumfahrt von heute auf morgen nicht mehr hätten? Das würde bedeuten, als erstes würde die gesamte Börse zusammenbrechen. Weil die Börse, die braucht Zeitabwicklung, die muss also eine sehr genaue Zeit haben und das kriegt sie aus dem Weltraum. Kriegt sie, weil Galileo-Satelliten miteinander kommunizieren und eine genaue Zeitangabe vorgeben. Dann würden,
sag mal ganz kurz, was sind Galileo-Satelliten?
Es sind Satelliten zur Positionsbestimmung, so ähnlich wie GPS, nur besser und europäisch. In der Regel, wenn ihr mit dem Handy unterwegs seid und quasi Standort genau seid und ihr merkt so, das Signal ist gerade so mittelgut, dann habt ihr GPS. Wenn es richtig, richtig gut ist, dann habt ihr Galileo. Häufig benutzen wir schon Galileo, ohne es zu wissen. Genau, aber Galileo macht eben auch Zeit und synchronisiert Zeit über den Globus hinweg. Das ist super wichtig, ohne das crasht sofort die Börse, sofort. Das Zweite, was sofort passiert, ist, alle möglichen Flugzeuge würden beim Landeanflug abstürzen. Die basieren nämlich auch auf GPS und Galileo und ohne das wäre es richtig unsicher in der Luftfahrt, aber eben auch in der Schifffahrt. Alle möglichen Handelswege, Handelsrouten werden ja befahren von Schiffen, die alle auf Positionierung bestehen. Heute weiß kaum jemand, wie man mit Sternen navigiert. Das heißt, die würden ausfallen und das in einem großen Maße. Da war Corona-Pandemie und Suezkanal-Blockierung nichts gegen. Das heißt, wir haben plötzlich einfach eine komplette Disruption, also komplette Zerstörung unserer Handelswege und Handelsketten. Deswegen sage ich auch, die globalisierte Welt wäre am Ende. Bis wir das wieder aufgebaut haben, dauert es Jahrzehnte, will ich meinen. Und es geht weiter mit unserem Kampf gegen den Klimawandel. Wir haben Satelliten, die wir nutzen zum Kampf gegen den Klimawandel, nämlich Copernicus-Satelliten, eben auch europäische Satelliten, auf die sich zum Beispiel der IPCC-Bericht beruft. Ja, alle Erkenntnisse, die wir haben über den Klimawandel, bestehen zu 80% aus der Raumfahrt. Ohne diese Informationen könnten wir überhaupt nicht den Kampf bestreiten. Wenn du deinen Gegner nicht kennst, kannst du ihn nicht bekämpfen. Und wenn wir den Klimawandel nicht verstehen, können wir ihn nicht bekämpfen. Punkt. Plus, wir wissen nicht, ob die Maßnahmen, die wir treffen, erfolgreich sind, ob die was bringen. Wenn wir die Informationen aus dem Weltraum nicht haben, ist es durch. Dann ist der einzige Vorteil, wir haben ja dann nicht mehr die ganzen Handelsfrachter, die durch die Gegend fahren. So, aber was das alles bedeutet, kompletter Wohlstandsverlust, aber auch eben super viele Menschenleben, die gefährdet sind. Und ich rede da jetzt nicht von den 5, 6 Astronauten auf der ISS, sondern wirklich in Flugzeugen, in auch Autos, in LKWs, in Zügen, in sämtlichem Transportwesen ist GPS und Galileo einfach eine Selbstverständlichkeit.
Wir haben ja auch, muss man sagen, es gibt ja auch noch unzählige weitere Beispiele, also bei Katastrophen wie dem Ahrtal, bei Waldbränden, da verlassen wir uns auf diese Satelliten. Auch leider im Krieg in der Ukraine, das ist glaube ich mehr Menschen noch geläufig, sind wir auf Satellitenbilder angewiesen gewesen. Aber lass uns mal ganz kurz drauf schauen, was muss ich denn machen, um so einen Satelliten hochzubringen? Ich habe gelernt, das ist erschreckend einfach. Also ich muss quasi mir so einen Start anmelden, ich muss anmelden, was ich hochschieße. Dann buche ich mir einen Platz in einer Rakete, die den Satelliten mit hochbringt und dann geht das Ding hoch.
Ja, ganz so einfach ist es nicht, aber du eigentlich schon. Also eigentlich schon, die Sache ist, diese Anmeldung ist ein bisschen das Schwierige. Es ist ein bisschen Bürokratie dahinter, weil nur Staaten dürfen was anmelden. Das heißt, du musst dich bei deinem Staat melden, von dem aus du starten möchtest. Da aber gerade ganz viel über SpaceX passiert, übernehmen die das. Ja, und dann melden die das bei den Amerikanern an und dann ist gut. Man könnte aber, gerade wenn du so einen deutschen Satelliten zum Beispiel starten möchtest, dann würdest du es bei Deutschland anmelden und kannst ihn dann mit jeder Rakete, die du willst, hochkriegen. Und Die Sache ist ja auch, dass die Satelliten immer einfacher geworden sind. Es gibt mittlerweile sogenannte CubeSats, also die haben einen vorgegebenen Durchmesser, nicht Durchmesser, eine Kantenlänge, es sind Würfel von 10 mal 10 Zentimetern. Und dann kannst du die halt zusammenstecken und kannst es relativ easy machen, kannst die Stellplätze von 1, 2, 3, 4 Cubes, also halt diese 10 mal 10 Zentimeter buchen und dann geht's hoch. Also das ist mittlerweile auch relativ günstig. Es kostet ja immer noch ein paar tausende Euro, so ist jetzt nicht. Aber wenn du wirklich einen guten Satelliten entwickelt hast und du siehst, dass du damit ja ein gutes Service anbieten kannst und damit Geld machen kannst, dann ist es, wie gesagt, heute so einfach wie noch nie.
Und niemand sagt, ob das jetzt sinnvoll ist. Also ich kann auch irgendeinen Mist hochschießen.
Du kannst alles hochschießen.
Du hast in der letzten Folge gesagt...
Es gibt auch Urnen, die hochgeschossen werden.
Urnen?
Urnen, ja. Es gibt ein ganz großes Ding, dass man ja halt bestattet wird und dann halt als Staub hochgeschossen wird, um dann da oben im Weltraum... Muss man sich fragen, ob das so sinnvoll ist.
Aber jemand hat auch mal einen Tesla nach oben geschossen.
Ja, auch. Bisschen useless.
Und du hast gesagt, Elon Musk soll in dieser Folge mal genau hinhören. Das hast du angekündigt. Und aufgepasst, lieber Elon, weil jetzt schimpfen wir mit dir. Weil mehr Probleme als dieser eine Tesla machen die unzähligen Satelliten, die du nach oben schießt. Es sind 4.000 schon jetzt oben von SpaceX und weitere 12.000 sind schon angekündigt. Und man muss sagen, lieber Elon, das ist sehr rücksichtslos, weil was ich auch gelernt habe, ist, dass der Platz da oben, den wir nutzen können, begrenzt ist.
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Man muss nicht ans All glauben, das gibt's trotzdem, aber was man auch wissen muss, ist, das All ist nicht unendlich. Weil das, was, also es ist schon unendlich, aber das, was wir nutzen
können. Stephen Hawking würde dir jetzt widersprechen.
Nein, aber das, was wir nutzen können, das ist halt begrenzt. Wir können halt immer nur gewisse Orbits um die Erde nutzen, wo halt die Satelliten rumfliegen. Und jetzt muss man aber dazu sagen, wenn so ein Orbit einmal besetzt ist, dann kannst du da nichts anderes draufsetzen. Das hängt auch damit zusammen, dass da ja ganz andere Geschwindigkeiten erreicht werden. Ja, ich habe die Zahlen jetzt leider nicht im Kopf, aber die sind extrem schnell. Und da erreicht ja natürlich, Kraft ist gleich Masse mal Geschwindigkeit, also reicht halt schon eine kleine Masse bei einer hohen Geschwindigkeit, um eine große Kraft auszulösen. Und das bedeutet, wenn halt mit dieser Geschwindigkeit Kleinigkeiten aufeinandertreffen, explodieren die. Also die knallen zusammen und fliegen auseinander wie bei einer Explosion von einer Handgranate. Und dann produzieren sie wieder neue, kleinere Teile, die Sachen kaputt machen können. Und das ist eben die Gefahr.
Das deswegen müssen ja auch wir jetzt schon statt. Ne?
Also genau. Und deswegen müssen wir halt versuchen, dass diese Kreise, diese Orbits halt frei bleiben und dass sie halt und sie halt sind halt begrenzt. Ne? Also sie dürfen nicht auf Kollisionskurs kommen, weil sonst hast du ein ganz großes Problem. Und wenn du jetzt einfach losfährst und sagst, ja, die nächsten 12.000, die gönne ich mir, und es gibt keinen Mechanismus, dass irgendjemand sagen kann, Moment mal, ich würde auch gern einen da hochschießen und eigentlich, ne, so, das gibt es einfach nicht, dann ist es wahnsinnig unfair, weil es ist eigentlich so eine Art von Landgrabbing oder halt in dem Fall eher Spacegrabbing, das da passiert, wo einfach diejenigen, die schneller und stärker sind, sich einfach nehmen können, was sie wollen und diejenigen, die halt vielleicht auch gute und viel sinnvollere Ideen haben, die gucken doof aus der Röhre.
Man muss ja mal vielleicht ganz kurz erklären, also der Werdegang eines Satelliten ist ja so, der kommt nach oben, hat dann eine gewisse Lebensdauer, hängt auch mit Akkulaufzeit, glaube ich, zusammen, ne? Wie lange hält der durch?
Mit Treibstoff auch, ja.
Treibstoff und irgendwann ist der fertig und dann ist die große Frage, wie entsorgen wir den und Probleme bestehen eben dann, wenn der quasi einfach so umhertreibt. Also wir haben jetzt schon große Satelliten, aber auch ganz, ganz kleine Teilchen und insgesamt 10.000 Tonnen an Weltraumschrott von kleinen und großen Teilen, die da oben miteinander kollidieren können. Und ich glaube, Weltraumschrott war so ein bisschen fernab, auch aus der öffentlichen Debatte, wurde letzthin aber auch ein großes Thema. Es gab das erste Mal eine Meldung in der deutschen Warn-App, Achtung, da kommt so ein Batterieblock runter von der ISS. Ne?
Ja, das war jetzt vor ein paar Wochen. Aber ich sag auch, das ruft das ganze Thema, glaube ich, mal mehr ins Bewusstsein. Aber das ist eigentlich gar nicht das Problem, was wir haben. Also, wir werden diese Meldungen in Zukunft häufiger haben, sage ich ganz ehrlich, weil wir haben mehr Sachen oben, sprich mehr Sachen, die runterkommen können. Wir hatten auch schon den Fall, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, ich glaube nicht so, dass in Spanien und in Portugal, ich glaube 2022, Flüge also quasi eine andere Strecke fliegen mussten, weil Weltraumschrott runtergekommen ist und weil die Sorge hatten, dass die Flugzeuge kaputt schießen könnten. Das hat man jetzt in der Öffentlichkeit nicht so mitbekommen, aber das war für die Flugbetreiber natürlich teuer. Es hat Strecken verlängert, es war gefährlich. Es ist zum Glück nichts passiert, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass das häufiger passiert. Aber das eigentliche Problem, oder sagen wir mal andersrum, wenn die Dinger runterkommen, ist das fast der Best Case.
Ja? Und jeden Tag, hat die NASA gesagt, jeden Tag kommt ein bekanntes Teil runter, ne?
Ja, und es wird nur mehr. Der Großteil davon landet natürlich im Meer, deswegen kriegt man es nicht mit. Aber genau, es wird einfach viel, viel mehr. Und ja, aber wie gesagt, das Ding ist, das große Problem von Weltraumschrott ist der Schrott, der wirklich auch im Weltraum bleibt. Du hast es eben kurz angesprochen. Es gibt Satelliten, die fliegen einfach da oben rum, tot, und bleiben einfach da oben. Warum? Also die Betreiber könnten die auf die Erde zurücksausen lassen, damit sie dann im Meer landen oder halt verglühen oder was auch immer. Man kann auch theoretisch, wenn man weiter draußen ist, kann man die auch in noch weiter entfernten Orbit schicken, damit sie auf so einem sogenannten Friedhofsorbit sind. Es gibt sogar so Ideen, man könnte ja die ganzen Sachen auf den Mond ballern, weil dann könnte man die irgendwann, wenn man den Mond besiedelt, recyceln. Aber der Mond ist halt richtig, richtig weit weg und dann bräuchte man viel mehr Treibstoff und so weiter. Also, warum machen Betreiber das ungerne? Es sind Kostenfragen. Weil du brauchst für dieses Manöver, brauchst du natürlich wieder Treibstoff. Und jedes Gramm Treibstoff kostet richtig Geld, weil du es ja hochschießen musst. Und das ist richtig, richtig teuer, jedes Gramm. Das heißt, du willst es so wenig wie möglich machen. Du willst den Treibstoff, den du dabei hast, so viel wie möglich ausnutzen und nicht dafür nutzen, das Ding, ja, zu deorbiten. Und es gibt noch einen anderen Fall, nochmal zu Elon Musk zurück. Nicht nur er, es gibt ja andere Megakonstellationen, die sagen, wir wollen möglichst billig Satelliten produzieren, weil wir einen Haufen davon produzieren müssen. Und das bedeutet, dass wir auch in Kauf nehmen, dass einige davon einfach kaputt schon ankommen. Dass wir die nicht steuern können. Und das ist auch richtig gefährlich. Du schießt die hoch, die bleiben 7 Jahre da und die sind nicht steuerbar. Und das ist so ein bisschen das Dilemma, was wir haben. Es sind viel mehr. Du willst Kosten senken und du willst auch bei der Produktion Kosten senken. Und dann hast du einfach Schrott, der noch rumfliegt. Und dann wieder große Gefahren bildet.
Und der Schrott da oben wird immer mehr und immer mehr. Und jetzt wird's mal kurz ein bisschen wissenschaftlich. Und ich bin mal so nett und lass dir den Vortritt. Der Kessler-Effekt könnte dann eintreten. Was ist das?
Genau, der Kessler-Effekt ist wie so eine selbstverstärkende Situation. Also du hast deine ganzen Sachen, die auf den Orbits umherfliegen. Und ich hatte ja eben gesagt, wenn da Kleinigkeiten miteinander kollidieren, hat das schon eine extreme Sprengkraft. Man sagt, so eine normale Schraube in Größe von so 2 Zentimetern, 1 Zoll, 2,5 Zentimeter ungefähr, die hat bei den Geschwindigkeiten, über die wir da reden, die Sprengkraft von einer Handgranate. Ich hatte letztens einen sehr coolen, interessanten Vortrag von einem ESA-Ingenieur. Die haben einen 1 Millimeter großen Einschlag gehabt in ein Solarpanel von einem Copernicus-Satelliten. Und die haben zwei Bilder und du siehst das. 1 Millimeter großer Staubkorn, das dagegen geknallt ist und einen Krater hinterlassen hat. Genau, und das kann passieren. Wenn jetzt das explodiert, irgendwie ein Satellit explodiert, dann zerfällt er ja auch wieder in Kleinigkeiten, in kleine Schrauben, in kleine Schrottteilchen, in eben 1 Millimeter kleine Dinger, die unkontrolliert durch die Gegend fliegen und wieder was treffen können. Und je mehr sie treffen, desto mehr Schrott entsteht. Und je mehr Schrott entsteht, desto mehr kann dieser Schrott treffen. Und so spielt sich das dann hoch. Und das Kessler-Syndrom oder der Kessler-Effekt geht davon aus, dass wenn das einmal anfängt und du wirklich eine kritische Schwelle überschritten hast, dass dann dieser Schrott innerhalb von 1,5 Jahren sämtliche Orbits befällt und zerstört. Das heißt, sämtliche Infrastruktur, sämtliche Satelliten, die da drauf sind, werden alle kaputt gemacht und das breitet sich nach hinten hinaus. Das heißt, die weitest entferntesten Orbits im Geo, die werden als letztes betroffen, aber auch die werden nach circa 1,5 Jahren komplett zerstört. Und das heißt, unsere gesamte Infrastruktur wird kaputt. Wir sind dann umgeben aus einer Wolke von Schrott quasi oder einer Glocke von Schrott. Und hier ist das Ding, dann kannst du ja auch nichts Neues mehr starten, weil du kommst da nicht mehr durch mit Raketen oder sonst was, wird alles sofort kaputt.
Ich glaube, das größere Problem ist ja nicht, dass wir da nichts mehr hochschießen können, sondern dass dann schon das komplette Internet, wie du es schon mal gesagt hast, ausgefallen
ist. Na, aber es ist halt alles weg. Das heißt, dieses Szenario, dann stürzen hier wirklich Flugzeuge ab. Du kannst nichts mehr, du kannst dein Fußballspiel nicht mehr übertragen, weil die Satelliten weg sind. Du kannst nicht mehr kommunizieren darüber und wir machen extrem viel Kommunikation darüber. Das ist alles weg und du kannst das Problem auch nicht mehr beheben, sondern du musst warten, weil irgendwann zieht die Erdanziehungskraft, zieht diesen ganzen Schrott wieder auf die Atmosphäre runter. Das löst sich irgendwann also von selbst. Und das sind so 300 Jahre, die wir warten müssen. Also es ist jetzt nicht, dass du einfach so und wollen wir jetzt
das klingt nach dem perfekten Drehbuch für so einen Weltuntergangsfilm.
Ja, ist wirklich. Also du würdest uns komplett zurückkatapultieren in die 60er Jahre gefühlt, technologisch. Mit dem Unterschied, dass in den 60er Jahren Leute Fähigkeiten hatten, wie man ohne Technologie umgehen kann, die sie heute gar nicht mehr haben. Das heißt, es wäre wirklich so, bumm, gesamte Gesellschaft, mal eben 60 Jahre in die Vergangenheit, ohne zu wissen, wie du damit klarkommst.
Wie realistisch ist das, dass das eintritt?
Ist leider sehr realistisch. Ist leider sehr, sehr realistisch, weil wir immer mehr Teile nach oben schießen und es keinerlei Regeln dafür gibt, wie man damit umgeht. Also, jeder kann einfach sagen, so, ich melde einen Staat an. Man muss sie anmelden. Ne? Das ist die einzige Regel, die es gibt. Du musst sie anmelden. Aber niemand kann sagen, nee, darfst du nicht, geht nicht. Die und die Maßnahmen müssen getroffen werden, um sicherzustellen, dass es auch wieder runterkommt. Gibt es nicht. Und das ist eben das Ding. Wir gehen so fahrlässig mit dieser Weltraumumwelt quasi um, wie wir es die letzten, weiß ich nicht, 200 Jahre auf der Erde mit dem Klima getan haben. Nur mit dem Unterschied, dass wir da nie drüber reden und uns überhaupt nicht bewusst wird, was das eigentlich bedeutet. Und das will ich auch ein Stück weit ändern, weil wir müssen daran. Der Weltraum ist richtig sinnvoll und richtig gut für die Menschheit, aber wir können ihn nicht einfach ja, so überlassen, dass der einfach dann weg ist.
Man muss ehrlich sagen, auch im Parlament, im Europäischen Parlament, ist das Thema Weltraum so ein bisschen nerdy. So wird es betrachtet und es gibt vielleicht 3, 4 von 705 Abgeordneten, die das Thema begleiten. Und ich würde sagen, du ganz energisch, du kämpfst ja seit 4 Jahren dafür, dass wir im Weltraum feste Regeln haben. Was darf man hochschießen? Wie nachhaltig muss das sein? Und wie muss so eine Entsorgung dann danach aussehen? Du kämpfst für ein europäisches Weltraumgesetz.
Ja.
Erklär mal, warum und was soll da drin stehen?
Warum ist einfach, weil wir eben diese ganzen Fragen nicht geklärt haben, weil wir sie irgendwann anfangen müssen zu klären. Und das Problem ist eigentlich, eigentlich ist es ein weltweites Problem. Das bringt überhaupt nichts, wenn ein Staat irgendwie was macht, wenn sich alle anderen nicht dran halten. Das ist so ein typisches Gefangenendilemma. Wenn die anderen nichts machen, mache ich auch nichts. So, und dann gehen alle zugrunde. Deswegen müssen wir einfach anfangen. Und das Problem ist, wir können auf internationaler Ebene gerade nicht wirklich viel machen. Es ist extrem schwierig, da durchzukommen. Plus, das wissen auch alle, dass die globale Situation jetzt in den letzten Jahren sich eher verschlechtert hat. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig. Aber wir müssen halt trotzdem was machen. Und deswegen habe ich gesagt, dann fangen wir auf europäischer Ebene erstmal an. Und vielleicht kriegen wir es ja hin, ein Gesetz zu gestalten, das so gut ist und so ausgeklügelt und so fair, dass andere Staaten sagen, da sind wir dabei. Das machen wir mit.
Vielleicht ganz kurz zum aktuellen Stand. Auch du hast sehr viele Gespräche geführt mit Industrie, mit Lobbyisten, mit Kommission. Und nach 4 Jahren, muss man sagen, hat sich es gelohnt. Denn sehr bald wird die Kommission so ein Gesetz mal vorlegen. Was ist da dein Gefühl und wie geht es dann weiter im Prozess?
Also ich bin sehr froh, also am Anfang war es sehr, sehr schwierig, da haben alle gesagt, das ist absolut unmöglich, das wird es eh nicht geben und sonst was und sowieso ist ja Mitgliedstaatenkompetenz und die gab 1000 Gründe dagegen und man muss dann auch einfach mal Widerstände überwinden und dagegen kämpfen und einfach trotzdem für die gute Sache streiten, habe ich gemacht und jetzt endlich ist es soweit, dass die Kommission angekündigt hat, ein Weltraumgesetz vorlegen zu wollen und da drin, ursprünglich wollten sie nur ganz wenig machen, mittlerweile ist die Erzählung, die ich höre, schon viel, viel weiter und das ist richtig gut, also wirklich viele Bereiche zu regeln, eben auch diese Registrierungsfrage, diese Frage von Platzverbrauch, von Nachhaltigkeit und so weiter. das alles anzugehen, wesentlich mehr, als ich das jetzt erwartet hätte ursprünglich, finde ich schon mal sehr gut. Aber ich will auch noch wirklich mehr machen, weil wir haben nicht den Luxus, dass wir uns einfach Jahrzehnte damit Zeit lassen können. Wir müssen ballern, und zwar jetzt. Und deswegen, wenn das Weltraumgesetz kommt, werde ich auf jeden Fall gucken, dass wir da richtig ordentlich Zeit und Energie reinstecken, weil wirklich jeder Tag einfach zählt. Dieses Kessler-Syndrom ist von bis, also je mehr Teile es gibt, desto wahrscheinlicher ist es, und je weniger Regulierung es gibt, desto wahrscheinlicher ist es. Aber rein theoretisch kann es morgen passieren. Es kann auch erst in 10 Jahren passieren, oder, ne, aber es kann theoretisch auch morgen schon losgehen.
Wir wissen aber auch, dass es den Klimawandel gibt und kennen eigentlich auch die Folgen des Klimawandels, und trotzdem machen wir nichts dagegen. Also ich weiß, dass du sagst, wir machen in Europa dieses Weltraumgesetz und dann übernehmen es die Amerikaner. Und
na, hoffentlich. Und hoffentlich. Das ist erstmal nur der Plan. Das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, ob das was wird, ganz ehrlich. Aber wenn wir nicht anfangen, dann haben wir schon verloren. Und deswegen einfach jetzt anzufangen zu sagen, wir machen es auf europäischer Ebene. Wir werden andere dazu zwingen, mitzumachen. Weil wir werden sagen, okay, lieber Elon, deswegen hör heute gut zu, wenn du hier deine Services anbieten möchtest, wenn du willst, dass die Leute hier Internet von Starlink bekommen, was heute ja schon möglich ist, dann brauchst du eine Registrierung, dann brauchst du eine Genehmigung von den europäischen Mitgliedstaaten. Und diese kann man auch entziehen. Und meine Idee ist, und auch die Idee der Europäischen Kommission ist, zu sagen, wir koppeln solche Genehmigungen, nicht nur für Elon, sondern für alle, an unsere Vorgaben, wie man im Weltraum nachhaltig umgehen soll. Wer im Weltraum nicht nachhaltig handelt, der darf in Europa keine Geschäftsbeziehungen machen. Und das ist der große Pull-Faktor, weil Europa ist der größte und wertvollste Markt. Niemand will sich diese Chance entgehen lassen, hier aktiv zu sein. Und damit werden wir sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen, also die Unternehmen, de facto dazu zwingen, zu sagen, wir akzeptieren die Regeln einfach, auch wenn sie offiziell nach unserem nationalen Gesetz nicht für uns gelten, müssen wir sie trotzdem einhalten. Und dann werden irgendwann Chinesen, Amerikaner und andere sagen, boah, wisst ihr was, dann können wir uns jetzt auch ein vernünftiges Gesetz geben, das die gleichen oder ähnliche Regeln macht, und vielleicht kommen wir darüber dann zu einem internationalen Gesetz. Das ist die Macht der EU, und deswegen müssen wir sie nutzen. Die Europäische Union hat so viel Macht, und wir lassen sie viel zu häufig auf der Strecke liegen.
In dem Fall willst du sie nutzen, und Shoutout an alle Elons, an alle Milliardäre, an alle Nationen, die da was nach oben schießen, geht bewusster mit dem Weltraum um, und damit, Niklas, auch mit diesem Gesetz wirst du das Ende der Zivilisation verhindern. Vielen Dank dir dafür, und
hoffentlich.
Euch vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir schauen jetzt mal ein bisschen erleichtert nach vorne, wenn du das verhindern kannst, und schauen auch schon mal auf Folge 3. Dann geht es um den Kampf David gegen Goliath, und es geht um schlecht bezahlte Musiker, um Herbert Grönemeyer und um die Musikindustrie. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss, bis dahin.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.